And I just want to conclude this editorial with this message to the late Supreme Leader. Hedarsag, Chokbesadet, Besus to Jahannam.
Die ganze Welt schaut momentan natürlich nach Iran und so ziemlich jeder Iraner wird wahrscheinlich dasselbe gefragt, was ich momentan gefragt werde von vielen Menschen, was ich eigentlich denke, wie die Iraner sich fühlen nach diesem Präventivschlag von Israel und USA oder diesem Enthauptungsschlag. Khamenei ist ja jetzt tot mittlerweile und meine Meinung dazu und alle Iraner, die ich persönlich diesbezüglich kenne, haben genau diese gleiche Meinung. Es gibt bestimmt noch eine andere Seite, aber die Iraner, die ich kenne, denken alle gleich darüber. Es ist eine Art Genugtuung, dass dieser Mensch, dieser oberste Führer der Islamischen Republik endlich tot ist. Und diese Dame von Sky drückt es eigentlich so aus, wie jeder Iraner, den ich kenne, tatsächlich auch darüber denkt. Ich lasse das nochmal ganz kurz abspielen.
This will be the shortest editorial I'll ever deliver. All I have to say is that after 47 years of Islamist tyranny, the dictator is dead and Iran is on the verge of being liberated. I never thought I would see this day in my lifetime. And I just want to conclude this editorial with this message to the late Supreme Leader. Pedar sag, chok besadet, besus to Jahannam. Rowan.
Couldn't have put it better myself, Rita. James, don't you agree?
I mean, I
don't have any time to that.
Also ich versetze es ganz kurz für alle, die nicht Farsi bzw. Iranisch sprechen. Pedar sag ist natürlich eine Beleidigung, so etwas in der Richtung. Dein Vater ist ein Hund. Choktun Sadet, das heißt sowas wie Dreck an deinen Kopf oder Dreck an dein Haupt. Und Bissus tu Jahannam bedeutet sowas ähnliches wie Schmor in der Hölle beziehungsweise Verbrenne in der Hölle. Und das ist das, was ich meine. In meinem Umfeld, alle Iraner, die ich kenne, denken genauso. Es ist so eine Art Genugtuung. Ich sehe natürlich auch in den Medien beziehungsweise auf Social Media, dass auch viele Iraner feiern, also wirklich Party schmeißen und so weiter und so fort. Das gibt's auch. Das ist natürlich auch ein Extremfall. Ich persönlich denke, ja, zu feiern, das wäre jetzt nicht meine Art und Weise, wie ich mich da dazu äußern würde. Ich denke immer noch, dass man über die Ermordung eines Menschen sprechen. Eines sehr bösen Menschen aus meiner Sicht. Ich würde das persönlich jetzt nicht, ich finde es ein bisschen makaber, schon wie damals bei Osama bin Laden, wo die Menschen ja auch auf die Straßen gegangen sind, die Amerikaner, und gefeiert haben, Hubkonzerte gegeben haben und so weiter. Ich verstehe natürlich die innere, ja, Verwundbarkeit oder die Wunden, die entstanden sind durch gewisse Menschen, und auch Khamenei war ein fürchterlicher Mensch. Ich persönlich würde das jetzt nicht feiern. Für mich ist es eher so eine Art Genugtuung und auch so Entspannung fast schon, würde ich sagen, dass so ein schlimmer Mensch jetzt endlich nicht mehr an der Macht ist und auch vielleicht für seine Taten, die er all die Jahre gemacht hat, auch bestraft worden ist, sozusagen. Aber natürlich jeder so, wie er es denkt. Ich denke nur, wir sollten da ja ein bisschen Ruhe walten lassen und schauen, was die nächsten Schritte sind. Es gibt immer zwei Seiten. Ich bin mir auch sicher, dass damals bei dem Tod von Hitler, Stalin, Genghis Khan und so natürlich auch Menschen einerseits sehr froh waren, andererseits sehr traurig waren. Wir haben es auch, oder vielleicht habt ihr es auch gesehen in den Nachrichten, dass der eine Nachrichtenmoderator da in Tränen ausgebrochen ist und angefangen hat zu weinen im Fernsehen und so weiter und viele Menschen auf der Straße angefangen haben zu weinen. Also das kann ich persönlich, weil ich gefragt worden bin, wie ich das Ganze einschätze. Also es können tatsächlich ernsthafte Tränen gewesen sein von diesem Nachrichtenmoderator oder auch von den Menschen auf den Straßen, die da jetzt dem Khamenei nachtrauern. Man darf nämlich eine Sache nicht vergessen. Es war ja jahrzehntelang, waren es Gehirnwäscheaktionen der Islamischen Republik. Also man hat ja wirklich wortwörtlich eine Gehirnwäsche betrieben, dass die Menschen denken, die Islamische Republik, die Mullahs, bewirken da was Tolles. Ich kann auch nur ein Beispiel geben, was für ein Schlagmensch das eigentlich ist, beziehungsweise war. Der Vorgänger von Khamenei hieß Khomeini. Der war ja derjenige, der die Islamische Revolution nach Iran gebracht hat. Und damit ihr versteht, was für ein Schlagmensch das war, der Khomeini hat tatsächlich wortwörtlich auch gesagt gehabt, dass es völlig in Ordnung ist, wenn man beispielsweise Frauen im Gefängnis hat, weil sie nach islamischem Recht irgendwas verbrochen haben. Und wenn diese Frauen Jungfrauen waren, dann sollten sie vor dem Tod, was die gerechte Strafe für sie dann in dem Fall war, vor dem Tod nochmal vergewaltigt werden, dass sie auch ja nicht in den Himmel kommen. Also mit so einem Schlag von Mensch haben es die Iraner im Iran zu tun. Daher verstehe ich natürlich, dass da ganz, 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 ganz viele Menschen sehr, sehr glücklich darüber sind. Auf der anderen Seite, was ich eingangs erwähnt habe, ich würde das eher als Genugtuung sehen. Ich bin sehr froh darüber. Ich würde es jetzt nicht feiern, aber aufgrund solcher Aussagen, und das war jetzt nur eine, ich sage jetzt mal, nicht so harte Aussage von Khomeini. Ich kenne da noch ganz viele andere Sachen. Der Khomeini hat ja auch ein Buch geschrieben, da stehen Sachen drin, wo man sich echt an den Kopf fasst und denkt, was ist das für ein Typ gewesen oder was sind das für Menschen, die an sowas glauben? Also das ist das eine, was mich jetzt aber auch in den letzten Tagen extrem verwundert hat, war, dass jetzt eine Völkerrechtsdiskussion aufgetreten ist oder aufgekommen ist, wo man sich fragt, war das jetzt völkerrechtlich in Ordnung? Also hier kann ich mir persönlich nur an den Kopf fassen und eine sehr von mir geschätzte Moderatorin hat nämlich das hier gesagt, was ich jetzt ganz kurz abspielen lassen möchte.
Eigentlich auch egoistisch getrieben, weil ihr denkt dann nur, okay, was mit der Atombombe und hoffentlich kriegen wir keine Flüchtlinge. Aber ihr seht überhaupt nicht, und das ist auch was, was die Amerikaner ja bislang auch nicht sonderlich im Blick hatten, die Europäer überhaupt nicht mehr, wie die Menschenrechtslage im Iran ist. Und die Menschenrechtslage ist unter diesem Diktator maximal schlecht geworden. Und es ist, die ist eben die, die wir jetzt haben. Und für uns ist das so eine Nachricht mit den, ja, vielleicht waren es 20.000, vielleicht waren es auch 30.000. Das ist ein solcher Schock. Das hat es in, ich glaube, in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben, dass innerhalb von 2 Tagen, wenn es 30.000 sind, die Zahl ist nicht gesichert, aber eine hohe Zahl von Menschen, zack, alle wegrasiert.
Das war die von mir sehr geschätzte Isabel Shayani. Ich denke, sie macht sehr häufig einen sehr guten Job und sie bringt es auf den Punkt. Ich finde es aber auch gut, was der Bundeskanzler bei uns gesagt hat. Er hat nämlich das Ganze versucht einzuordnen. Ja, Völkerrecht, es geht gegen das Völkerrecht. Man muss sich aber auch vorstellen, so einfach ist es ja auch nicht völkerrechtlich da, das Ganze in Bewegung zu bringen, dass ein Schlag gegen den Iran passiert. Der Sicherheitsrat muss da zustimmen und wir haben im Sicherheitsrat haben wir Russland und China. Also man kann ja davon ausgehen, dass da die Interessen vollkommen entgegengesetzt sind und auch Politikexperten, ich zeige gleich kurz was, sagen ja auch, dass das Völkerrecht bzw. der Sicherheitsrat ja auch in gewisser Weise dysfunktional ist. Ich lasse mal ganz kurz abspielen, was der Bundeskanzler hierzu gesagt hat.
Wir haben über die völkerrechtliche Einordnung dessen, was da gegenwärtig geschieht, ausführlich diskutiert in der Bundesregierung. Wir sehen das Dilemma, dass mit völkerrechtlichen Maßnahmen und Schritten, die wir in den letzten Jahrzehnten immer wieder auch versucht haben, gegen ein Regime, das atomar aufrüstet, und das eigene Volk brutal unterdrückt, offensichtlich nichts zu bewirken ist. Das bringt uns in ein Dilemma, aber wir können zumindest so viel völkerrechtlich sagen. Es ist ein laufender, seit Jahrzehnten andauernder Konflikt, den Israel und die Vereinigten Staaten von Amerika jetzt durch militärische Schläge beenden wollen, und zwar sowohl im Hinblick auf den Terror, der die ganze Region erfasst, als auch im Hinblick auf die Entwicklung von nuklear bestückbaren Raketen. Die Bundesregierung lässt keinen Zweifel daran, wie wir zum iranischen Regime stehen. Das Mullah-Regime ist ein Terrorregime, das verantwortlich ist für die jahrzehntewährende Unterdrückung des iranischen Volkes. Die Bundesregierung teilt deshalb die Erleichterung vieler Iranerinnen und Iraner, dass dieses Mullah-Regime jetzt an sein Ende kommt.
Also ich bin sehr happy darüber, dass sich der Bundeskanzler so in dieser Form dafür oder dazu äußert, wenn ich ehrlich bin. Und wenn man sich das nochmal durch den Kopf gehen lässt, was Isabel Shayani gesagt hat, ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, dass 20.000, 30.000 Menschen innerhalb von wenigen Tagen getötet werden. Also wieso spricht da niemand über das Thema Völkerrecht? Wieso jetzt, wenn ein Präventivschlag gegen den Iran passiert? Und man muss sich auch vorstellen, wir hören jetzt auch alle, was für was für eine Bedrohungslage im gesamten Nahen Mittleren Osten da besteht, da die Iraner ja so ziemlich alles angreifen, alle Partner drumherum, die sie hatten, angefangen von Saudi-Arabien und so weiter bis Dubai und so weiter. Vielleicht habt ihr auch die Videos dazu gesehen gehabt. Die bombardieren jetzt alles, was sie da haben, lassen Drohnen auf Hochhäuser fliegen und so weiter und so fort. Jetzt stellt euch mal vor, die Iraner hätten in dem Fall, beziehungsweise ich will auch ganz klar differenzieren, in dem Fall meine ich das iranische Regime, nicht die Bevölkerung im Iran, aber die Iraner bzw. das iranische Regime hätte eine Atombombe in petto. Also ich bin mir fast schon sicher, das sind so kranke Menschen, dass sie auch diese Atombombe dann hätten einfach hochgehen lassen. Also da bin ich ganz happy, dass sie diese nicht haben, diese Atombombe. Und was ich gemeint habe ist, bezüglich der Völkerrechtssituation, hier habe ich einen interessanten Post gesehen bei den Kollegen von ZDF, den ich hier ganz kurz vorlesen werde. Durften die USA und Israel aus Sicht des Völkerrechts Iran angreifen? Die Antwort darauf ist ganz einfach, sagt Experte. Also das ist der Post von ZDF auf Instagram. Ich lese hier nochmal weiter. Die Antwort darauf ist ganz einfach. Nein, das durften sie nicht, sagt Dominik Steiger, Professor für Völkerrecht und Direktor des Zentrums für internationale Studien an der TU Dresden. Das völkerrechtliche Gewaltverbot unter der UN-Charta verbietet den Einsatz militärischer Gewalt, erklärt Steiger. Dabei gäbe es zwei Ausnahmen. Die Ausnahmen wären laut Steiger eine Sicherheitsresolution und das Selbstverteidigungsrecht. Eine Resolution des UN-Sicherheitsrates liege offensichtlich nicht vor. Ich sage hier auch nochmal, wir haben Russland und China in diesem Sicherheitsrat und da wissen wir alle, wir haben entgegengesetzte Meinungen zu gewissen Themen wie Russland und China. Ich finde es auch interessant, dass ich hatte gelesen gehabt von Russland, dass da der Angriffskrieg quasi von Putin aufs Schärfste verurteilt worden ist, dann dachte ich mir auch, in was für einer Welt leben wir eigentlich gerade? Dann gäbe es noch das Selbstverteidigungsrecht, aber es gibt hier keinen Angriff des Irans, sagt Steiger. Allerdings müsse man nicht warten, bis ein Angriff tatsächlich passiert, sondern auch, wenn er unmittelbar bevorsteht, kann man sich gegen einen solchen Angriff wehren, fasst es der Experte zusammen. Und die Frage ist, ob das hier die Situation ist oder nicht. Israel und die USA hatten am Samstag neue Angriffe auf den Iran begonnen. Zur Begründung war unter anderem die Rede von einem Präventivschlag angesichts des iranischen Atomprogramms. Jetzt kommt ein Zitat, dass gleichzeitig natürlich der Iran durch Proxys, also durch die Houthis, durch die Hisbollah und die Hamas immer wieder gegen Israel vorgeht, dass gleichzeitig das Existenzrecht Israels in Frage gestellt wird, dass immer wieder mit der Zerstörung Israels gedroht wird. Das ist alles fürchterlich, aber es ist nicht ein unmittelbarer bevorstehender Angriff. Alright, also diese Aussage wundert mich am allermeisten. Aber anscheinend ist das ein Professor und ein Experte und wahrscheinlich weiß er, was er da sagt, so hoffe ich. Und einen Satz will ich noch vorlesen. Das ist natürlich immer ein Problem des Völkerrechts gewesen, dass das Völkerrecht durchsetzungsschwach ist, dass es ganz stark auf den Sicherheitsrat angewiesen ist und dass der Sicherheitsrat dysfunktional geworden ist, sagt Steiger. Also immerhin sagt er es, dass das Ganze dysfunktional ist. Und dann ist natürlich die Frage, wenn etwas dysfunktional ist, also der Sicherheitsrat im Kontext vom Völkerrecht, wieso man dann darauf so pocht, dass das Völkerrecht eingehalten werden soll. Ich habe dazu tatsächlich eine Meinung. Ich denke, hier versucht man, so eine Art Blaming vorzunehmen. Die einen haben dran Schuld, die anderen nicht. Und ich bin happy, dass da jemand ist, wie der US-Präsident beispielsweise, der da wirklich einen Schritt voraus macht. Natürlich habe ich den Bias, dass ich selber gebürtiger Iraner bin. Ich lebe seit meinem zweiten Lebensjahr hier in Deutschland. Aber ich fühle natürlich mit den Menschen im Iran und man kann sich auch gar nicht vorstellen, was das eigentlich die letzten Jahre da waren. Ich habe Familie dort, wir telefonieren regelmäßig, beziehungsweise meine Eltern sind im ständigen Kontakt mit ihren Verwandten, Geschwistern und so weiter und so fort. Und wir können uns, glaube ich, hier gar nicht vorstellen, was es heißt, 40% Inflation zu haben oder 50% Inflation zu haben. Ich habe damals mit meiner Großmutter regelmäßig telefoniert gehabt und wenn sie mir erzählt hat, hey, das Hähnchen ist heute um so und so viel teurer als gestern, das kann man sich ja in Deutschland gar nicht vorstellen, wenn auf einmal etwas beispielsweise fast doppelt so teuer ist wie gestern. Also wo kommt das her? Das Einzige, was wir erkennen, ist an der Tankstelle. Wir merken, wenn Benzin, Dieselpreise und so weiter nach oben gehen, da sehen wir die Schwankungen ja relativ schnell und auch visibel für uns alle. Aber wenn normale Grundnahrungsmittel teurer werden, von einem auf den anderen Tag, das hat natürlich gravierende Auswirkungen, oder dass man seine Meinung nicht frei äußern kann, dass man nicht beispielsweise kritisch sein kann gegenüber der Regierung, gegenüber der Religion und so weiter und so fort. Alles, was hier natürlich für uns ist. Oder beispielsweise auch Kopftuchzwang für die Frauen. Themen, die eigentlich in unserer Welt völlig normal sein sollten, dass jeder Mensch frei ist, seine Meinung äußern kann und so weiter und so fort, die werden da massivst unterdrückt. Und da bin ich ganz ehrlich sehr happy, dass da jetzt ein erster ganz wichtiger Schritt gemacht worden ist, dass das Regime dort endlich gestürzt wird, dass da was Neues passieren kann. Natürlich haben wir keine Garantie, dass sich jetzt alles sofort zum Besseren wendet. Ich glaube, es gibt viele Pläne, was man da machen kann, wie man das machen kann. Wir haben immer noch den Oppositionsführer, fast schon kann man sagen, der Sohn vom letzten Schah, den Reza Pahlavi, der ja auch ein komplettes Dokument erstellt hat, welche Schritte er einzeln durchgehen möchte. Ich weiß, dass auch diese Person sehr kritisch gesehen wird, aber irgendwo muss man irgendwie anfangen. Und wo ich mir auch sicher bin, weil ich auch viel Kritik zu Reza Pahlavi höre, weil er nicht für alle Iraner steht. Das ist vollkommen richtig. Aber es ist doch völlig normal, dass Menschen unterschiedlicher Meinung sind. Selbst wir hier in Deutschland. Also Demokratie heißt ja auch, was wir jetzt aktuell erleben, Demokratie heißt auch, dass Mehrheiten gebildet werden müssen. Das bedeutet, das passiert dann, dass beispielsweise, und das soll kein SPD-Bashing sein, aber einer Partei, die unter 15% bei den letzten Wahlen bekommen hat, jetzt maßgeblich eine Richtung der deutschen Politik und Wirtschaft beteiligt ist, das ist ja auch irgendwo Demokratie. Sie hatten zwar unter 15%, aber sie sind jetzt maßgeblich beteiligt, weil sie eine Mehrheit mit der CDU, im Bundestag haben. Das ist auch Demokratie. Und hier haben wir auch nicht 100% eine Partei, 100%, und das ist auch gut so. Demokratie, Mehrheitsbildung, man versucht das, was die Mehrheit entsprechend haben möchte, auch umzusetzen. Dass da gewisse Sachen, auch um das Wort wieder zu benutzen, vielleicht dysfunktional an der einen oder anderen Stelle sind, ergibt sich von selbst. Ich denke, es ist wichtig, dass es eine Oppositionsfigur gibt, die, wo Menschen auch sehen können, das ist die Person, die kann da zumindest bei der Transition hin zu einer Demokratie oder zur, dass eine Wahl stattfindet, helfen kann. Und das sehe ich in Reza Pahlavi. Ob der jetzt sich von seinem Vater distanzieren muss oder nicht, darüber haben wir jetzt auch viel diskutiert. Gerade in Kommentarzeilen wird überall geschrieben. Der hat sich aber noch nicht distanziert von seinem Vater und so weiter. Da gibt es ein paar Clips von mir, die auf Instagram insbesondere viral gegangen sind. Und ich denke mir, ja, aber da müsste sich doch jeder Mensch von seinen Eltern und Großeltern distanzieren, weil wir unterschiedliche Meinungen haben. Also, und er hat tatsächlich, ich habe sogar einen Artikel gefunden gehabt, wo er sich, das war in der LA Times, habe ich einen Artikel gelesen gehabt, ein bisschen älter, wo er sich auch stellenweise von seinem Vater distanziert. Und aus meiner Sicht ist es auch völlig egal, was früher war. Er war ein junger Mann. Bestimmt hat sein Vater nicht auf ihn gehört. Davon gehe ich 100% aus, dass sein Vater auf sein, ich weiß nicht, wie alt der Reza Pahlavi damals war, aber lass ihn mal 20 sein. Bestimmt hat er nicht auf ihn gehört. Dass ein junger Mann sich jetzt davon distanzieren muss, ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müssen wir jetzt in die Zukunft schauen, dass es jetzt den Menschen besser geht. Und dazu brauchen wir jemanden, der es ermöglicht, dass wir demokratische Wahlen im Iran haben. Und aktuell sehe ich da niemand anderen, der das herbeiführen kann. Und wie wir auch gesehen haben, die USA unterstützen das Ganze ja auch, was ich auch extrem wichtig finde, weil ohne diese Unterstützung, ich kann mir kaum vorstellen, eine so kranke Führung, wie es aktuell im Iran ist, die so gut vernetzt ist in der Bevölkerung, so viel Technologie im Einsatz hat, auch kamikaze-mäßig quasi ihre Bomben überall, ihre Drohnen fliegen lassen und so weiter und so fort, die muss natürlich abgesetzt werden. So, ihr merkt, das Thema ist natürlich auch für mich ein sehr emotionales Thema und ich werde in den nächsten Tagen und Wochen natürlich auch häufiger mal über Iran sprechen und natürlich auch das Ganze weiterhin begutachten und versuchen, zumindest aus meiner Sicht zu bewerten. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.